Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Folge 81 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Autorin Sophia Hoffmann über Lebensmittel und Wertschätzung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war, ich kann es nicht anders sagen, sie war phänomenal. Vielleicht kennt ihr das, dass sich manchmal die Sterne einfach mal denken, yo, heute positionieren wir uns einfach mal so, dass sämtliche kosmischen Schwingungen Konfetti regnen lassen und euer Karma Tango tanzen lässt. Ja, also jedenfalls war meine Woche so. Ein einziges riesiges Geburtstagsgeschenk, das mit meinem echten Geburtstag am 8.2. begann und sich bis heute durchzieht. Das ist wirklich Karma Tango vom Feinsten. Warum ich so eine Grinsebacke schiebe, fragt ihr euch vielleicht, weil sich gerade die Weichen für einige sehr großartige Projekte stellen, die ich dieses Jahr mit euch teilen darf und euch zeigen darf. Noch darf ich leider nichts verraten, aber es hat alles mit Veganismus zu tun, in vielen Facetten, mit Weltretten und Umweltschutz und allem, was dazu gehört. Und es wird abenteuerlich, für meine Verhältnisse sehr abenteuerlich. Und es hat einiges mit Weltenbummlerei zu tun. In den nächsten Wochen werde ich da nach und nach mehr verraten dürfen. Jetzt kann ich euch einfach nur mit Emotionen anteasern, aber es wird wirklich ganz, ganz wunderbar und sehr aufregend. Also, so viel erstmal dazu. Also, sorry, dass ich so beginne, aber es war wirklich eine unfassbar grandiose Woche. Mehr dazu bald. Jetzt darf ich euch aber erstmal etwas ganz anderes verraten, und zwar, dass Sophia Hoffmanns neues Buch Zero Waste Küche draußen ist. Und es ist wunderbar. Darum habe ich mich mit Sophia in Wiesbaden auf der Veggie World hingesetzt und darüber geplaudert. In Teil 1 unseres Interviews reden wir vor allem über Lebensmittel und Wertschätzung, wie unsere Beziehung mit und unser Konsum von Lebensmitteln sich durch die Jahre sehr stark verändert hat und was Veganismus und Nicht-Veganismus mit Sklaverei zu tun hat. Politisch, kritisch und wie immer hochinteressant, so ist das halt mit Sophia. Also lehnt euch zurück und genießt den ersten Teil des Interviews.
Ich sitze hier erneut großartigerweise mit Sophia Hoffmann. Vielen Dank, dass du da bist. Ich bin super aufgeregt über das heutige Interview, weil so viel Tolles passiert ist. Vor allem, weil dein großartiges Buch Zero Waste Küche rausgekommen ist am 7.2. Es ist fantastisch. Ich bin so gespannt, reinzugucken. Und darüber und über vieles mehr, wie sich gerade schon im Vorgespräch herausgestellt hat, möchte ich heute mit dir reden. Vielen Dank, dass du da bist.
Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich natürlich umso mehr. Ich habe dir mein Buch gerade das erste Mal gezeigt und du hast das Cover fotografiert.
Ja,
ne?
Bin
sehr
aufgeregt.
Das war eine wilde Aktion, aber ja. Es ist sehr schön geworden.
Ja, sehr schön. Ich hoffe, du bist zufrieden damit.
Sehr zufrieden,
Auf jeden Fall auch sehr stolz, muss ich sagen.
Kannst du auch sein.
Fangen wir am besten mal am Anfang an. Mhm. Wie kamst du auf das Thema Zero Waste?
Also für mich war das Thema einerseits sehr selbstverständlich, weil ich wirklich selber so sozialisiert wurde zu Hause. Deshalb habe ich lange nicht geschnallt, auch als das so ein Begriff wurde die letzten Jahre, Zero Waste, dass man da ein ganzes Buch drüber schreiben müsste. Meine Eltern sind beide am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, sind wirklich noch mit dieser Nachkriegsnot oder Knappheit aufgewachsen. Und bei vielen Menschen hat das ja so das Gegenteil ausgelöst. Auch ein Thema, was ich versuche immer die Ursachen zu finden in diesem Buch, aber die sind so vielseitig. Deshalb bei uns zu Hause wurde nichts weggeschmissen. Also wurde wirklich alles verbraucht, verkocht, verbacken, eingeweckt und so weiter. Und ich habe eigentlich erst vor ein paar Jahren kapiert, immer so ein Schlüsselerlebnis, dass ich zum Beispiel auf Social Media ein Foto von einem Rezept geteilt habe, wo ich improvisativ irgendwas aus Resten gekocht habe und dann Leute gesagt haben, was ist das Rezept? Und ich gemerkt habe, es gibt kein Rezept. Und dann habe ich geschnallt, oh, das ist gar nicht für jeden selbstverständlich, sowas umsetzen zu können. Da ist ganz viel Wissen gar nie weitergegeben worden. Das war so eine Teilkomponente, die mich am Ende dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Und dann ist das Thema zum Glück auch in den Medien gewachsen die letzten Jahre. Ich habe angefangen, das auch die letzten 3 Jahre so in meine Arbeit zu integrieren, habe Kochkurse dazu gegeben, Workshops dazu gegeben, auch Veranstaltungen, um das zu vermitteln, weil ich einfach glaube, das ist was, was man verinnerlichen und lernen kann.
Und wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das muss jetzt ein Buch werden? Ich muss das aufschreiben. Weil es das noch nicht gab oder du das Gefühl hast, dass du eine bestimmte Perspektive dazu hast?
Ja, also es gibt einige tolle Bücher schon, die so in die Richtung gehen. Es gibt dieses wahnsinnig tolle Leave to Root Buch zum Beispiel. Leave to Root ist eine Komponente davon sicherlich. Also zu sagen, hey, wir schmeißen oft die Hälfte von einem Gemüse weg. Wir können die Blätter genauso verwenden. Haben oft sogar noch ganz andere Nährstoffe, was ich auch vorher nicht wusste. Aber das ist halt so eine Teilkomponente. Und manchmal bei Leave to Root habe ich auch das Gefühl, es ist schon sehr fortgeschritten. Ne? Also dann zu sagen, ich kann dir auch noch die Schalen von der Orange. Viele Leute schaffen es schon nicht, das zu verwerten, was sie nur im Kühlschrank haben. Mhm. Und das war, also ich habe es gab einige Bücher zu dem Thema schon die letzten Jahre, aber es gab für mich noch keines, was einerseits die Rezepte liefert, aber auch die Hintergründe zu unserem Essen. Und ich habe ja, erwähne ich gleich mit, es ist ein veganes Kochbuch, alle Rezepte sind vegan, aber ich habe mich zum Beispiel auch entschlossen, tierische Lebensmittel mit zu thematisieren, weil ich will ein breites Publikum für das Thema erreichen und ich finde es ganz wichtig, da auch drüber zu sprechen. Das wäre nicht vollständig, weil die Deutschen essen halt auch tierische Produkte, aber ich kann nicht wirklich eine Verkaufsempfehlung aussprechen, beziehungsweise nur sehr begrenzt.
Ich finde aber, dass tierische Produkte in dem Thema, finde ich total wichtig auch und ganz spannend, weil, habe ich letztens im Podcast auch mit meiner Frau darüber gesprochen, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest nicht mehr so viele tierische Produkte oder du möchtest an sich das nicht mehr unterstützen, kannst du auch noch nicht davon, dann holst du dir zum Beispiel vom Foodsharing oder dass man überhaupt darüber auch die Wertschätzung letztendlich kennenlernen, weil ich finde, Lebensmittelverschwendung ist eine Sache, Lebensmittelverschwendung von tierischen Produkten ist nochmal eine ganz andere Schlimmheit.
Absolut. Und um so ein Beispiel zu nennen, ne, das ist so der Joghurtbecher. Also einfach auch über Mindesthaltbarkeitsdatum zu sprechen, sagen, hey, du musst den Joghurt nicht wegschmeißen, nur weil er einen Tag abgelaufen ist. Joghurt hält oft noch ein Jahr, jetzt mal überspitzt formuliert. Und natürlich gibt es auch bei tierischen Produkten, auch wenn man sich selber entscheidet, das nicht zu essen, muss man da differenzieren. Und Demeter ist schon nochmal was anderes als Massentierhaltung. Ja. Und auch Fischerei, du hast es ja in deinem Podcast auch schon thematisiert, ist ein Thema, also das hat mich, glaube ich, auch mit fast am meisten geschockt, diese Ausmaße waren mir nicht bewusst. Und das ist, glaube ich, auch vielen Leuten, die Fisch essen, die vielleicht so kein Fleisch essen, aber denken so, Fisch ab und zu mal ist okay, nicht bewusst, was da eigentlich für ein Raubbau mit der Umwelt betrieben wird.
Ja, das ist unglaublich, ne? Ich finde auch, Fischerei wird halt, ich frage mich immer, aus welchem Grund, ob quasi Fische bei uns einfach nur nicht so viel Empathie erzeugen, weil die halt fremdartiger aussehen als eine Kuh, die man streicheln möchte. Aber das ist ja das Ding, es wird ja, wir können ja gar nicht festmachen, wie viel Fisch überhaupt gefangen wird. Es wird jetzt zwischen 970 und 2700 Milliarden Fische werden jedes Jahr gefangen. Wahnsinn. Also es ist unglaublich.
Das ist wahrscheinlich das Problem. Einerseits, dass Fisch so was Abstraktes ist. Ne? Wenn du da so ein Sushi liegen hast, dann schaut das nicht mehr nach einem Tier aus. Und wie du sagst, dass wir so ein Gefühl haben, dass es so unerschöpflich ist. Aber das ist es halt nicht.
Ja.
Und noch fühlt es sich halt so an, weil die Weltmeere so groß sind.
Ja, und sie ist auch immer noch blau.
Ja, ja, genau. Aber das wird sich halt irgendwann ändern. Und ich glaube, was das für Konsequenzen hat, das ist schon irre.
Ja, deswegen finde ich halt bei Fisch das so krass, dass wir einfach sagen, also deswegen sagen ja viele Vegetarier, ich esse kein Fleisch. Na gut, Fisch esse ich. Als ob Fische halt nicht zählen. Und das finde ich krass. Aber das behandelst du auch im Buch.
Genau, das behandle ich auch. Und zum Beispiel, das wusste ich schon so halb davor und hatte das auch schon mal in deinem Podcast gehört beim Thema Milchprodukte. Ne? Das mit dem Käse und dem Casein, dass ja viele sagen, auf Käse kann ich halt nicht verzichten. Mein Freund ist genauso, der ist mittlerweile Vegetarier, aber Käse findet er halt super schwierig. Dass das wirklich begründet ist, dass da ein Stoff drin ist, der süchtig macht. Das finde ich total spannend.
Ja. Vor allem, dass der an denselben Rezeptoren andockt wie Heroin.
Genau,
das finde ich halt richtig
krass. Und einfach so eine krasse Konzentration hat, die ja eigentlich dafür da ist, die Kälbchen dazu bringen, Muttermilch zu trinken. Mhm. Und ich finde, das muss man auch einfach mal aufschreiben. Das wissen ja viele Leute nicht, die sagen, ich bin süchtig nach Käse, ne? Dass
es da Fakten gibt. Ich finde es vor allem geil, dass du das aufschreibst in einem Buch, was sich nicht um Gesundheit dreht. Weil ich glaube, das ist halt das Ding. Du hast jetzt ein Buch von Nico Ritzenau oder was weiß ich. Ja. Das ist halt ein Buch für Leute, die sich für gesunde Ernährung interessieren.
Ja.
Aber das ist ja quasi natürlich auch gesunde Ernährung, aber es ist nicht genau das Thema des Buches.
Ja.
Und das finde ich dann ganz schön, dass man sowas reinschmuggeln kann an Infos.
Total. Und ich muss, da will ich auch was dazu sagen. Ich habe das Buch von Nico, das ich ganz toll finde, habe ich auch ganz viel als Quelle benutzt in meinem Buch. Natürlich erwähnt. Nein, ich bin sehr dankbar für dieses Buch. Und ich habe da Sachen mit einfließen lassen. Aber ich wollte ein Buch, das sich leicht lesen lässt, das auch eine gewisse Unterhaltsamkeit hat, natürlich auch schöne Fotos. Und im Grunde habe ich ein bisschen ein Buch versucht, was würde so die Leser drin ansprechen. Eine Mischung aus, es sind schon auch so Gesundheitsfakten mit drin, ne? Also wo dann steht, hey, irgendwie das volle Korn, Vollkorn, Weizenkorn, das ist auch sowas, ne? Also wenn man sich, da ist eigentlich alles drin, was der Körper braucht an Nährstoffen. Wenn wir jeden Morgen gekeimte Weizenkörner essen würden, hätten wir überhaupt kein Versorgungsproblem. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Aber es ist ein Buch, das ich so geschrieben habe, dass ich es, glaube ich, selber gerne lesen würde und so eine bunte Mischung aus allem habe. Mhm. So praktische Verwertungstipps, ein bisschen kulturhistorische Fakten, auch politische Sachen teilweise. Da kann ich gleich ein Beispiel bringen. Und eben aber auch gesundheitlich. Also so ganz, ganz gemischt.
Mhm.
Politisch, super spannendes Beispiel, Thema Zwiebel.
Okay.
Was ich davor nicht wusste, ist, dass zum Beispiel in Indien Zwiebeln die wichtigste Vitaminquelle für ganz viele Menschen sind.
Ach, spannend.
Weil die Menschen sehr arm sind und Zwiebeln erschwinglich sind. Und die wirklich ganz viele Leute darauf angewiesen sind, täglich mit Zwiebeln zu kochen und Zwiebeln zu essen. Was jetzt für uns erstmal befremdlich, also da basieren viele Gerichte nur auf Zwiebeln. Und wenn der Zwiebelpreis in Indien steigt, ist das ein Politikum. Und gab es auch schon Ausschreitungen, weil das so elementar wichtig ist für Menschen.
Ach krass.
Und bei uns, weißt du, liegen die so in der Ecke rum und haben wir halt. Ne? Mhm. Also sowas finde ich super spannend.
Total. Wie sehr das... ich habe da auch letztens drüber gesprochen, da kommen wir auch wieder auf Wertschätzung von Lebensmitteln. Dieses Wort auch Wertschätzung. Mhm. Weil ich jetzt von einer Studentin gehört habe, dass viele Studenten Freunde sagen, vegan ist so teuer und so. Aber was bedeutet denn vegan? Vegan kann bedeuten Reis, Linsen, Zwiebeln zum Beispiel. Mhm. Und das, was sind denn die Grundnahrungsmittel weltweit und nicht bei uns in Deutschland, wo wir sagen, Grundnahrungsmittel ist Fleisch in der Mitte, ein paar Erbsen an der Seite und eine Kartoffel. Aber was sind denn eben Grundnahrungsmittel? Und dass Zwiebeln halt in anderen Ländern wirklich ein Grundnahrungsmittel sind, das finde ich echt super.
Oder auch Hülsenfrüchte ist zum Beispiel. Ne? Vor 150 Jahren wurden ja irgendwie in Deutschland, ich glaube, 20 Kilo Hülsenfrüchte pro Kopf gegessen.
Ach krass.
Und mittlerweile sind es 0,7 Kilo im Jahr.
Boah.
Obwohl alle Ernährungsorganisationen dazu raten, mehr Hülsenfrüchte zu essen.
Oh mein
Und das ist auch ein gutes Beispiel von wegen billig teuer. Ne? Wenn du so eine Packung trockene Linsen oder Kichererbsen kaufst, die vervielfachen sich ja, wenn du die, ne? Also du kannst ja gar nicht sagen, also du kriegst ja da die vielfache Menge draus. Mhm. Also es ist überhaupt nicht teuer. Und aber auch zu dem Thema teuer, nicht teuer, ich weiß nicht. Also es ist schon, ich habe schon das Gefühl, es ist eine extrem deutsche Mentalität, weil wir auch von der Werbewirtschaft so über Jahrzehnte so konditioniert wurden. Geiz ist geil, möglichst billig.
Und wir Deutschen geben ja auch weniger für Essen aus als andere Europäer.
Genau, es gab diese famose Studie vor ein paar Jahren, die belegte, dass die Deutschen mehr Geld für ihr Motoröl ausgeben als für ihr Speiseöl. Das bringt eigentlich so auf den Punkt.
Oh.
Und man fragt sich dann schon, was sind wir uns selber wert? Ne? Das ist das, was uns am Leben hält. Wieso haben wir diesen Glauben, dafür so wenig wie möglich ausgeben zu wollen? Das ist doch eigentlich erschreckend.
Total. Wenn man überlegt, dass man sich das jeden Tag in den Körper
packt.
Ne?
Ja.
Und ja, dass wir dann für Motoröl mehr ausgeben.
Und wir geben für so viele Dinge. Ne? Ich kann es nur immer wieder sagen. Klamotten, Reisen, Unterhaltungselektronik. Dafür geben wir problemlos Geld aus.
Ja.
Aber nicht für Essen.
Ja. Da kommt dann auch schnell so dieses Argument, Bio ist zu teuer. Ne? Dass man sagt, so eine Bio-Gurke, die dann halt irgendwie 2 Euro kostet.
Aber das ist halt auch der Punkt. Also erstens glaube ich, wenn man hochwertigere Lebensmittel kauft, dass dann sind wir wieder bei der Wertschätzung, dass man dann halt auch aufpasst, dass die nicht so schnell schlecht werden. Ne? Also ich finde, Obst ist auch so ein gutes Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren, also ich kaufe mittlerweile nur noch Bio und weißt du, ich kaufe dann halt nicht so eine riesen Plastikschale Aprikosen, sondern kaufe ein paar, nehme die in die Hand und esse die auch, solange sie noch nicht irgendwie schlecht werden, dann auch alle auf. Mhm. Und bei so einer Plastikschale schmeiße ich wahrscheinlich auch die Hälfte weg, weil die dann entweder noch nicht ordentlich gereift sind oder anfangen zu schimmeln. Also es ist immer so die Frage, was ist billiger, was ist teurer. Und und wenn man sich wirklich auch mal stark damit auseinandersetzt, was Bio versus konventionell bedeutet, was in konventionellen Lebensmitteln drin ist, dann vergeht einem halt auch irgendwann der Appetit. Mhm. Und dann muss man auch ehrlich sagen, eigentlich Pestizide und Gentechnik haben im Essen nichts zu suchen.
Mhm. Ja, spannend.
Bei tierischen Produkten umso mehr. Das ist ja noch viel schlimmer.
Davon brauchen wir einen eigenen Podcast für das Thema. Und wie ist das Buch denn quasi jetzt gegliedert? Wo fängt das Buch an? Wo hört es auf?
Also, es fängt an mit einem, es ist in 2 Teile gegliedert und es fängt an mit einem ersten Teil. Ich blätter gerade mal.
Ja, ich
In einem ersten Teil, wo es halt eben darum geht, was bedeutet Zero Waste überhaupt? Mhm. Was ist mein persönlicher Weg zu dem Thema? Hier ist ein Foto von mir, wo ich gerade einen Fenchel ernte. Das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe letzten Sommer das erste Mal mit Freunden so einen Ackerteil bestellt außerhalb von Berlin. Und Gemüse nochmal selber zu ernten, ist auch nochmal echt, da lernt man auch nochmal viel so über sein Essen.
Ja, auch wenn du drauf gewartet hast, ne? Wenn du weißt, wie lange so ein Gemüsestück reift und denkst, oh Gott, es ist endlich fertig.
Das ist so toll. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, egal ob man Tomaten auf dem Balkon anbaut oder irgendwie so ein Ackerteil mitnutzen kann oder bei so einer Kooperative mitmachen kann.
Ich wollte gerade sagen, bei Berlin ist ja auch eine bio-vegane.
Genau, Plant Age spricht man es, glaube ich, aus. Plant Age. Die machen, also Berlin ist, glaube ich, belieferbar und Frankfurt Oder momentan. Die, krass. Super, also da kann man Mitglied werden, auf jeden Fall auch ein sehr guter Tipp. Genau, um zum Buch zurückzukommen, Laber. Also im ersten Teil, geht es so um diese verschiedenen Begriffe, Lebensmittelverschwendung, Wertschätzung, warum Bio, warum regional und saisonal, aber zum Beispiel auch, und das ist mir auch mal wichtig, vegan ist nicht gleich gesund. Vegan ist nicht gleich Bio, Bio ist nicht gleich Bio, vegan ist nicht gleich Zero Waste und vegan ist nicht gleich fair. Mhm. Weil das war für mich auch ein ausschlaggebender Punkt, mich mit dem Thema stärker zu befassen. Na, ich bin viel auf veganen Messen unterwegs, ich bin viel in der Szene unterwegs. Und viele Leute, ich sage das mal überspitzt, ruhen sich darauf aus, vegan zu sein, sagen, ach ja, ist doch alles super, ich verbrauche so viel weniger, ich habe so viel weniger CO2-Ausstoß, dann kann ich ja auch 5-mal im Jahr um die Welt fliegen und alles in Plastikverpackt kaufen, überspitzt formuliert. Ja. Und wenn ich mir dann teilweise anschaue, wie auf so Messen irgendwie alles eben 50.000-mal in Plastik verpackt ist und super künstlich ist oder mit 20.000 Zusatzstoffen und überhaupt nicht bio, dann ist das irgendwie, macht das auch keinen Sinn. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, das auch mit reinzuschreiben. Gerade Fairtrade ist da auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Es gibt einen Saisonkalender.
Oh, sehr gut.
Finde ich auch ganz wichtig, um sich selber einfach so einen Überblick zu schaffen. Dann gibt es noch ein paar Tipps für Zero Waste in der Küche, abseits von Essen. Also Verpackungen, was kann man mit Kaffeesatz machen, was kann man machen, wenn man keine Küchenrollen benutzen will, alternative Putzmittel, Mülltrennung, solche Geschichten.
Ist auch so ein bisschen Kompostieren bei, so ein kleines bisschen als Thema? Das ist zu sehr ein eigenes Thema
tatsächlich. Ja. Ich empfehle andere Bücher, wenn man sich nochmal stärker in das Thema einarbeiten möchte. Ich empfehle ganz stark immer das Buch von Milena Klimbowski, die Gründerin von Original Unverpackt. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Ohne Wenn und Abfall. Da ist ein Kapitel nur über Mülltrennung, Entsorgung und so weiter. Das sind dann einfach oft zu
ist dann fast dicke ohne Boden, Themen. Ne, das Thema.
Genau, Mindesthaltbarkeitsdatum ist hier ein großes Thema, Ökobilanz. Hier sieht man müdes Gemüse als Illustration. Und genau, hier so erste einfache Tipps für den Alltag. Shortcuts finde ich auch mal ganz wichtig, wo man das Gefühl hat, man kann schnell was umsetzen. Ganz kurz hier noch zum Thema Einlegen und Fermentieren, Sprossen ziehen. Das sind einfach ganz super Prinzipien, die man zu Hause machen kann, die nicht viel kosten.
Mhm. Ist halt auch was, womit man, glaube ich, Deutsche auch echt gut kriegt, ist, du sparst so viel Geld.
Wahnsinn. Also, gerade Sprossen ziehen. Also du kannst ja fast aus allem Sprossen ziehen. Ich habe mir das wirklich irgendwann angewöhnt. Du kannst aus Linsen, aus Weizenkörnern, aus Mungbohnen, verschiedenen Bohnen, Kichererbsen. Ne? Und das ist super gesund. Mhm. Das ist super einfach und ist im Winter auch eine super frische, tolle Vitaminquelle einfach.
Na, wir machen das zum Beispiel zu Hause auch noch gar nicht. Ja, das ist total bescheuert.
Ja, aber das, wenn man das einmal anfängt, ich sag's dir, dann
sehr gut. Wir haben sogar ein verdammtes Sprossenglas.
Siehst du mal, ja. Genau, dann kommt der B-Teil und in diesem B-Teil haben wir 40 Lebensmittel, die ich quasi speziell beleuchte. Und die Auswahl dieser Lebensmittel ist sehr subjektiv von mir getroffen, aber natürlich unter verschiedenen Berücksichtigung. Ich habe mir einerseits Studien angeschaut, was so am häufigsten weggeschmissen wird, habe meine Leser und Leserinnen befragt über Social Media, was bei ihnen am häufigsten liegen bleibt, habe aber auch geguckt, was sind so die Lebensmittel, die am meisten Wertverlust erfahren haben. Brot ist da ein gutes Beispiel. Und aber auch, was sind vielleicht Sachen, die so Schrankhüter sind, sowas wie Getreideflocken oder Trockenfrüchte oder so, was man vielleicht immer irgendwie noch so Reste zu Hause rumliegen hat. Was kann man da eigentlich damit machen? Und für diese 40 Lebensmittel ist immer so eine Doppelseite bis 4 Seiten. Und da finden sich eben einerseits Verwertungs-Shortcuts, also wo man wirklich so schnell mal nachschauen kann, was fällt mir...
So ein Nachschlagewerk quasi.
Genau, also es gibt zusätzlich noch den Rezeptteil, aber da kann man so hier Apfel zum Beispiel, Apfelkuchen, Strudel, Crumble, Mousse, Kompott, Marmeladesoße, Apfelmus wiederum für das und das verwenden, Bratapfelsmoothie, Rohkostsalat und so weiter. Also einfach Ideen, um schnell sich mal Ideen zu holen.
Das ist super.
Aber auch Tipps zu, also Infos zu Saisonalität, Lagerung, Zero-Waste-Problem und dann immer so ein kurzes Fazit zu diesem Lebensmittel. Und natürlich kann ich nur 40, also ne, es gibt so viele Lebensmittel, ja, man kann nicht natürlich alle in dieses Buch packen. Aber mir ist wichtig, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Birne zu Hause liegen habe, kann ich denken, ist schon sehr ähnlich wie Apfel, kann ich vielleicht mal bei Apfel schauen, ne? Oder? Also, dass man einfach so guckt, so...
Man sollte schon selber denken.
Oder wir haben zum Beispiel sowas wie Kaffee, haben wir nicht mit reingenommen, weil Kaffee eigentlich meistens kein Verwertungsproblem hat.
Ja,
der kommt
meistens
weg, ne? Auf gut Deutsch. Aber natürlich hat der so Fairtrade-Komponenten, die sehr ähnlich sind wie bei Bananen und Schokolade. Und das kann man eigentlich sehr vieles da auch, kann man auch auf Kaffee münzen, so Informationen, genau. Und dann gibt es einen Rezeptteil natürlich noch. Genau, der ist hier hinten. Ja,
geil. Ja, ich denke, genau diese Shortcuts sind, glaube ich, super, weil man so oft hat, okay, ich stehe in der Küche, es ist Sonntag, ich kriege nirgendwo mehr was eingekauft.
Genau.
Ich habe Äpfel, ein altes Brot und 3 Trockenfrüchte oder sowas. Und was zur Hölle mache ich jetzt damit? Ich glaube, das ist ein super Ding.
Genau, das war mir so ganz wichtig. Und ich habe gedacht, ich muss nicht alle Rezepte ausführen. Mhm. Also wie man Apfelmus kocht, kann man, also wenn man es wirklich noch gar nie gemacht hat, kann man es auch im Internet nachschauen. Ich habe quasi wirklich bei diesen Shortcuts gedacht, so, dann müsste das Buch nochmal 300 Seiten mehr haben, aber man kann ganz viel sich dann auch Wissen schon zusammensuchen, dass es schon gibt. Und hier habe ich noch bei der Einleitung von diesem B-Teil, habe ich noch 5 Punkte sozusagen nochmal Shortcuts gemacht. Wenn man das Lebensmittel wirklich gar nicht zuordnen kann, dann kann man die nochmal ausprobieren. Und ganz oft geht es zum Beispiel darum, die Konsistenz zu verändern bei so müden Lebensmitteln. Also das wäre zum Beispiel pürieren, zerkleinern, trocknen, einlegen oder einfrieren. Das kann man auf sehr viele Lebensmittel anwenden.
Okay. Ja, spannend. Ja, ich glaube, das ist, also ich finde zum Beispiel, man muss ja heutzutage ein bisschen drüber nachdenken, was kann ein Kochbuch heute noch Mehrwert liefern? Oder ich meine, es ist ja deutlich mehr als ein Kochbuch, aber es ist ja, weiß nicht, es gibt heutzutage so viele Kochbücher und du hast ja selber einige geschrieben, wo man sich dann irgendwann fragt, okay, was kann ich jetzt noch liefern, was man nicht kennt oder was man halt auch nicht aus dem Internet kennt? Und das ist, finde ich, jetzt ein sehr guter Mehrwert, wo man sagt, okay, da muss ich nicht auf 1000 Seiten gucken und da muss ich nicht hier und da, sondern aber halt ein zusammenführendes Nachschlagewerk.
Das ist mir auch wichtig. Und das war mir, glaube ich, selber nicht so bewusst, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, dass es so viele spannende Informationen... Oh, hier sind Babyschweine.
Einfach nur, weil es geht.
Ja, das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Wir haben für die tierischen Produkte, man sieht es hier, haben wir uns entschieden, also alle Lebensmittel in diesem B-Teil haben ein Header-Foto und die haben wir auch sehr schön in Szene gesetzt,
sehr schön,
weil
mir
immer gute Fotos wichtig sind und ich auch will, dass ein Buch auch optisch ansprechend ist. Aber natürlich haben wir gesagt, wir wollen kein Fleisch fotografieren, wir wollen keine Eier fotografieren. Deshalb hat meine Illustratorin die Tiere gemalt.
Sehr guter Trick.
Und wir hatten dann noch sehr schöne Fotos von meiner Fotografin, die sie auf einem Bauernhof gemacht hat, wo die Tiere unter augenscheinlich ganz guten Bedingungen leben. Und deshalb haben wir noch so ein paar Schweine, die sich in der Sonne suhlen.
Ist ja vielleicht auch der eine oder andere nette
Statt Fotos von Fleisch.
Impuls.
Oder ein Foto von einem Meer statt Fotos von Fischen. Mhm. Ja, genau.
Ja, sehr cool. Was war für dich denn die größte Überraschung, als du das Buch geschrieben hast? Du hast gesagt, du hast da viel zugelernt. Mhm. Was hat dich am meisten umgehauen, als du das erfahren hast?
Also es waren viele kleine
Aha-
und Oho-Momente. Mhm. Also wirklich so das mit den Zwiebeln in Indien oder... Was mir auch nicht so ganz klar war, wenn eine Zwiebel keimt, ne? Man hat ja das oft, dass Zwiebeln so in der Mitte keimen, dass der Keim eigentlich wahnsinnig gesund ist, weil es ja ein Keim, ne? Also da stecken eigentlich total viele Nährstoffe drin und die Leute, die den rausschneiden, sind total doof, weil das ist eigentlich, und das ist ja auch grün oft, das ist eigentlich eher so wie Schnittlauch oder so, das kann man problemlos mitessen und ist sogar was sehr Leckeres. Mhm. Solche kleinen Sachen, wo ich auch oft nicht so genau wusste, irgendwie ist das jetzt eigentlich, wie gesagt, das Fischereithema. Und das Thema Fairtrade auf jeden Fall. Also das war einerseits bei Bananen, aber auch bei Schokolade, dass vielen Menschen, glaube ich, nicht bewusst ist, wie stark Leute dafür ausgebeutet werden, diese Lebensmittel anzubauen. Dass es da ganz viel Probleme mit moderner Sklaverei und Kinderarbeit gibt. Und dass man eigentlich wirklich nur, wenn man Fairtrade kauft, in beiden Bereichen, das einigermaßen verhindern kann, das zu unterstützen.
Ja.
Und ich glaube, jeder vernünftige Mensch würde sagen, ich möchte keine Kinderarbeit und keine Sklaverei unterstützen, aber das ist man sich einfach nicht bewusst.
Ja.
Und da würde ich ganz klar die Kaufempfehlung aussprechen, nur Bio und Fairtrade zu kaufen bei Bananen und Schokolade.
Ja, Kaffee ist da auch da.
Kaffee auch, ja, Thema. Genau, Kaffee auch.
Ja, total. Wir waren ja auch super schockiert, als wir gerade über dieses Thema Schokolade auch du merkst, wie viel Kinderarbeit da auch drin steckt und so, das ist ja wahnsinnig.
Das ist echt gruselig. Tatsächlich auch in der Fischerei gibt es auch immer wieder Fälle von
super viel Sklavenarbeit.
Von Sklaverei.
Gerade China ist einer der größten Sklaven.
Und ich glaube, das ist auch noch so, das ist vielleicht auch eine Conclusio aus dem Buch für Menschen. Ich sage immer, für Leute, die jetzt vielleicht für Tiere nicht so ein großes Empathieempfinden haben, habe ich auch schon erlebt. Gibt es einfach.
Absolut.
Ne? Sagen, ja, gut. Aber für andere Menschen, ne, dass einfach auch so wahnsinnig viele Menschen in der Lebensmittelerzeugungsindustrie ausgebeutet werden. Und natürlich die Umwelt, was frappierende Schäden, Folgen hat, auch für uns und für folgende Generationen. Das muss man sich schon nochmal stärker vor Augen führen.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal von den Ausmaßen moderner Sklaverei in der Lebensmittelindustrie erfuhr, da war ich nochmal zusätzlich erschüttert, was alles Furchtbares geschieht, nur damit wir unser Essen für Spottpreise auf den Tisch bekommen. Deswegen ist Fairtrade eben mehr als nur ein hipper Trend. Fairtrade ist eine Erweiterung der veganen Idee, meiner Meinung nach. Nächsten Montag geht es weiter mit Sophia und ihrem Buch Zero Waste Küche. Da schauen wir, oder besser hören wir, nochmal genauer ins Buch hinein und hören, was das Buch alles im Detail zu bieten hat. Wenn ihr es bis dahin aber gar nicht mehr aushaltet und Sophias Buch direkt jetzt haben möchtet, dann schaut natürlich einfach vorbei in den Shownotes. Da findet ihr Sophias Homepage, wo ihr sehen könnt, wo ihr das Buch bekommen könnt. Oder erfragt das Buch auch gern einfach beim lokalen Buchladen um die Ecke und unterstützt damit einen regionalen Händler. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gern eure Fragen und Gedanken an lars@veggieworld.de und schaut auch auf veggieworld.de vorbei. Da haben wir in unserem Blog immer Zahlreiches zu lesen. Und wenn ihr mögt, folgt uns natürlich auch gern auf Social Media @officialveggieworld und @larswalterofficial. Übrigens, mein Vortrag Everyday Heroes kommt endlich in neuer Version online. Diese Version wurde in Wiesbaden aufgezeichnet. Der Link dazu wird dann auch in die Shownotes gepackt, sobald das Video dann online ist. Ansonsten sucht einfach bei YouTube Lars Walter Everyday Heroes. Da findet ihr bis zum neuen Upload zumindest die alte Version vom September letzten Jahres. Der Vortrag und seine technische Präsentation werden mit der Zeit auch immer weiterentwickelt. Also ist auch die kommende Version noch nicht das Nonplusultra, aber sie wird besser und besser, wie ich finde. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Hier
kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.